Zamoni und das Orchestre Mirage mit Die geheime Weltregierung.
Im Original von Gutz, den man von den Aeronauten kennt, deswegen kommt auch das Wörtchen Schaffhausen im Text vor. Heute Abend spielt der Hamburger Musiker, Komponist, Filmemacher, Schriftsteller und eben auch Künstler mit dem oben erwähnten Orchester im schönen Heimathafen Neukölln. Jetzt ist er erstmal bei mir. Wir quatschen über seine Liebe fürs große Arrangement und dicke Produktionen. Wir sprechen über die Entstehung der aktuellen Platte Die Vergessenen und das Musizieren für die Theaterbühne. Wir reden über Depressionen und das Jammern als Inspirationsquelle. Wir finden heraus, woran Workaholic Herr Schamoni derzeit werkelt. Und wir erfahren vielleicht noch mehr. Herzlich willkommen zunächst mal, Rocco Schamoni. Tachchen.
Ja, willkommen gleichfalls.
Dankeschön. Wie geht's? Alles gut soweit? Alles gut vorbereitet für heute Abend?
Ja, gut vorbereitet. Ich habe eine große Band und die sind so top drauf und so gut eingespielt, dass ich mich total auf die verlasse. Ich selber bin gar nicht so gut drauf. Ich habe gerade einen relativ krassen Fahrradsturz gehabt und kann insofern gar nicht spielen, aber ich muss zum Glück auch nicht spielen. Ja. Also ich habe nämlich nicht den Kiefer gebrochen, sondern nur die Hände. Aha. Und die auch nicht ganz. Aber ich kann meine Arbeit quasi, wenn man so will, tun.
Ja, sehr schön. Ein bisschen eingeschränkt bist du in deinem Bewegungsspielraum, aber das wird, glaube ich, für diejenigen, die das Interview jetzt gerade nicht hören, die werden das kaum merken, unter Umständen. Ja. Heute Abend findet, wir haben es ja gerade schon angedeutet, eins der wenigen Rocco Schamoni-Konzerte mit dem Orchestre Mirage statt. Das ist natürlich der Tatsache zu schulden, dass da 20 Leute auf die Bühne gehen. Das kann man sich jetzt nicht als große Deutschland-Tour finanzieren, oder? Wie finanziert sich das überhaupt, das ganze Ding heute und die wenigen finanzierten Auftritte, die es ja schon gegeben hat?
Das finanziert sich eben wie Crowdfunding über die Crowd, über die Leute, die kommen. Und das kannst du in Berlin machen und kannst es in Köln machen, in Düsseldorf und in Hamburg und in Hannover und in Bremen vielleicht, aber kleinere Städte wollen und können sich das, glaube ich, nicht leisten, weil die Grundgage dann doch relativ hoch ist, wenn du 20 Leute bezahlen willst. Insofern gibt es also eine ausgewählte kleine Tour von 5 oder 6 Konzerten und das war's dann erstmal.
Ja. Und dass die Platte zustande gekommen ist, das hat ja auch schon damit zu tun gehabt, dass Mitglieder aus dem Orchester für so Probezeiten zum Beispiel erstmal keine Gage mehr haben wollten, was ja in dem Bereich auch nicht unbedingt Standard ist. Das heißt, es wurde im Vorfeld schon gespart, um das überhaupt zu realisieren, das Projekt.
Bei allen Seiten und bei allen Leuten wurde enorm gespart. Also das wäre sonst nicht zu bewerkstelligen gewesen. Also wochenlange Proben und im Studio rumhängen und dafür wirklich so gut wie gar nichts bekommen, das ist kann eigentlich nur durch große Dankbarkeit geahndet werden.
Ja. Interessant ist ja ohnehin, wie das Projekt zustande kam. Die Crowdfunding-Aktion war ja eigentlich quasi ins Leben gerufen worden für so ein Gesamtpaket, das dann besteht eben aus so einer Theaterschau innerhalb eines Festivals und dann sollte die Platte noch rauskommen und man hat dann aber auch eben für diesen einen Auftritt die Kohle schon mitgesammelt. Dann hat das Festival eure Show abgesagt und ihr wart mit der crowdgefundeten Kohle in der Hand. Dann standet ihr kurz vor der Frage, was machen wir, und habt euch dann aber entschlossen, doch ins Studio zu gehen. Glücklicherweise. Da sind wir alle sehr dankbar für. Wie bewertest du aber insgesamt überhaupt das Mittel des Crowdfundings? Ist es aus deiner Sicht vielleicht ein Mittel, um eben auch so Subkulturen zu finanzieren oder Ideen, die eben nicht genau in der Mitte der Major-Label-Ideen stattfinden?
Naja, Crowdfunding ist eine gute neue Möglichkeit für all diejenigen, die sich in einem Bereich bewegen, wo, jetzt zum Beispiel im Musikbereich, wo Independent-Labels die Kohle nicht haben und die Großen machen es nicht mehr, weil sie sich nur noch auf ihre großen Zugpferde verlassen. Und da gibt es ja so einen Raum in der Mitte, der nicht mehr bedient wird.
Ja.
Und dafür ist Crowdfunding gut. Ich muss bloß dazu eben erwähnen, dass mit Crowdfunding eben nicht nur dafür gesorgt wird, dass du viel Geld hast, mit dem du eine Platte aufnehmen kannst, sondern du musst dafür auch enorm viel leisten. Ja. Denn die Crowder wollen ja bedient werden. Ja. Die kriegen ja quasi, wenn man so will, sogenannte Perks, nennt man das in Neudeutsch. Also sie kriegen Rewards. Also sie kriegen einfach was dafür.
Ja.
Und das in unterschiedlichen Kategorien. Und das musst du dann als Künstler, wenn die Zeit abgelaufen ist und du dein Produkt fertiggestellt hast, musst du das abliefern.
Ja.
Und du sitzt tagelang da und packst Pakete und unterschreibst Bücher und Platten, das ist alles nicht bezahlt.
Ja.
Die Arbeitszeit, die dir wegfällt, du kannst in der Zeit nichts anderes machen, du kriegst dafür keinen Cent. Und diese ganze Plattenproduktion wird sowieso keinen einzigen Cent abschmeißen für irgendjemand von uns.
Ja.
Das heißt also, das ist eine wunderschöne Sache, die Platte ist toll, wir sind auch alle stolz drauf, aber das ist für die Liebe und für die Kunst gemacht.
Ja, und eben dann doch nicht das Mittel, auf das man sich immer wieder dann vielleicht beziehen würde.
Leider nicht, denn du kannst ja nicht den Crowdfundern sagen, du willst davon erstmal, also von der Kohle erstmal die Hälfte nehmen und sagen, die müsstest du dir jetzt in die Tasche stecken.
Ja.
Das funktioniert so nicht. Und der Vorteil früher war eben bei Plattenfirmen, bei etwas größeren, die haben gesagt, wir haben Geld, wir geben dir das Geld.
Und dann guck mal, wie viel du davon für die Platte ausgibst.
Und das haben sie teilweise auch gemacht.
Ja.
Aber auf jeden Fall hattest du Geld, um die Platte aufzunehmen und dann daneben Zeit, um, wenn du einen Job hattest oder so, noch Geld ran verdienen zu können oder sowas. Das fällt in diesen Fällen beim Crowdfunding so ein bisschen weg.
Ja. Und was du auch angedeutet hast, ist, dass es halt eben auch nichts ist für die ganz kleinen Bands, die noch gar niemand kennt, weil da gibt es dann keine Crowd unter Umständen,
das
die sich bereit erklärt, da was reinzupacken. Ne?
Kann der Nachteil Nachteil sein, aber es ist doch so, also wenn jemand irgendwie aus einem Dorf kommt und sagt, wir suchen jetzt irgendwie 150 Leute und wir brauchen 4.000, 5.000 Euro und wir haben eine kleine gute Kampagne auf einer Crowdfunding-Plattform und es kriegen Leute mit, dann gibt es eben auch Leute, die spenden für etwas, das sie gar nicht kennen. Mhm. Also für Leute, die das erste Mal was machen wollen oder, die oder kleine Projekte machen wollen, ist es okay.
Ja.
Aber wenn du so ein großes Ding machst wie wir und du musst dann so viele Leute bedienen, 620 Spender, dann hast du sehr, sehr, sehr viel Arbeit dadurch.
Das Mission Cat hatte ich letztens hier, die hat auch ihre aktuelle Platte gecrowdfundet, die hat auch darüber geflucht, dass sie einfach wochenlang Bilder gemalt hat, weil sie versprochen hatte, Bilder zu malen.
Ja.
Und dann war nichts mehr mit Musik machen.
Eben.
Ein Bild nach dem anderen hat sie gemalt.
Da denkst du nicht dran, weißt du, du denkst quasi, wenn du das beschießt, denkst du, ja super geil, dann kann man das vielleicht hinkriegen und ein paar Unterschriften und das kriegt man. Aber in Wahrheit ist es so, genau wie sie gesagt hat, du sitzt da Ewigkeiten und kannst nichts anderes machen, du musst nur noch das machen.
Was ich an der Platte interessant finde, ist die Art und Weise, wie die kompiliert wurde. Da sind Stücke drauf von Jeans Team. Wir haben Guts gerade gehört, FSK, die Lassie Singers. Wie hast du diese Platte kompiliert? Man muss ja unter Umständen auch daran denken, ob das Stück, das man da vor sich hat, auch so ein Orchester-Vibe überhaupt aushält. Ja? Und was ich auch finde, man könnte dir auch unterstellen, du hast die Platte so mit dem Verstand, also mit den Ohren eines Orchesterleiters und mit dem Verstand eines Punks kompiliert. Denn es gibt ja schon so einen roten politischen Faden, der da eigentlich durch die Platte geht.
Also erstmal verstehe ich zum Beispiel den Vorwurf durchaus, wenn Leute sagen, ihr habt da jetzt lauter Songs genommen, die uns allen heilig waren und glaubt man nicht, dass die jetzt besser geworden sind. Ja, weil so ein Song wie zum Beispiel Was kostet die Welt von FSK, der ist erstmal eine tolle Komposition, das ist ein wahnsinniger Text, aber der ist natürlich auch deswegen so gut gewesen, weil er extrem klein und sperrig aufgenommen worden ist. Und deswegen hat er sich damals bei uns so derart ins tiefste Hirn reingemeißelt, weil das war so unbekannt und so eigen und so speziell, was sie da gemacht haben.
Kaputt.
Na, das war auch auf eine gewisse Art mal so schrottig und kaputt. Es war, also hat wirklich eine große Attraktivität gehabt. Das haben wir natürlich jetzt in der Form, in der wir das aufgenommen haben, nicht mehr drin.
Ja.
Das ist jetzt die Salon-Version davon. Und wenn man darauf nicht steht, dann kann man das Ganze vergessen für sich.
Ja.
Aber da ich halt jemand bin, auch schon damals mit 18, immer jemand gewesen bin, der gerne so den roten Teppich und die Showtreppe und die große Geste gesehen hat, habe ich halt meine Variante davon gemacht.
Ja.
Die Auswahl der Songs ist natürlich subjektiv. Es hätten auch irgendwelche anderen sein können, aber wir haben trotzdem Songs ausgewählt, die eine gewisse Art von Eigenständigkeit, Sperrigkeit, Sonderbehaftigkeit, Widerborstigkeit in sich haben.
Ja.
Also es wäre für uns sicherlich nicht richtig gewesen, nach dem Prinzip vorzugehen, wie zum Beispiel in dieser Sendung, die jetzt gerade vorgestern wieder lief, Sing My Song.
Oh Gott.
Weißt du, das Prinzip ist ja ein ähnliches Prinzip.
Was der Schamoni alles laufen lässt in der Glotze, du bist ja verrückt.
Genau. Dagegen haben wir angearbeitet.
Wenn du sehr gut. Nee, weil ich finde es eine ganz schöne Mischung und ich finde es auch schön, also ich stelle mir jetzt immer vor, wenn wir jetzt in der Hochzeit dieser Orchestermusik leben würden, die du ja auch immer wieder erwähnst und auf die du gerne zurückblickst, so von, was weiß ich, 63 bis 80, da konnte man als Popband quasi mit 20 Leuten eine Tour fahren und quasi jeden Abend spielen, auch in den Dörfern, das war finanziert, weil es war quasi Mainstream auch, Und da wäre ja so eine Platte so von hinten durch die Brust ins Auge, da hätte man dem Mainstream-Publikum so Punk- und Punk-Inhalte untergejubelt.
Exakt, das war auch mein Traum, ich habe leider 30 Jahre zu spät abgeliefert. Leider.
Ja, das ist schade. Glaubst du schon, aber es ist schon so, dass Rocco Schamoni unter Umständen in der Zeit noch mehr in den Major-Medien, in den Mainstream-Medien stattfinden würde, oder?
Also ich habe ja damals in den Mainstream-Medien stattgefunden. Ich musste gerade daran denken, als ich...
Du hast einmal aus dem O der Bravo rausgeguckt, habe ich heute gelernt.
Und vor allen Dingen Petra Husemann, die ja auch mit dieser Firma hier ehemals zu tun gehabt hat, die jetzt, glaube ich, irgendwie Mitchefin von Motor ist und damals die Co-Chefin von Polydor war, die Frau von Tim Renner. Die hat mich damals zur Bravo-Party nach München fliegen müssen, wo ich mit Milli Vanilli und solchen Leuten dann feiern sollte, damit ich in diese Szene mal reinkomme.
Ja, geil.
Und war am nächsten Morgen schwer genervt, dass die Schamoni nicht am Flughafen findet, weil ich auf irgendwelchen Drogen in irgendwelchen Hotels festgeklebt war. Also ich habe da nicht reingepasst.
Gut. Ist vielleicht aber auch schön so, denn ich habe ja immer das Gefühl, es gibt so ein paar Leute in Deutschland, zu denen ich dich auch zähle, die aus meiner Sicht genau auf der richtigen Erfolgswelle entlang fahren, weißt du, also ich finde auch dein Kollege Heinz Strunk zum Beispiel passt ihr ganz gut zusammen, weil der bringt da ab und zu einen Erfolgsroman raus, über den alle sprechen, und dann macht er aber 10 Jahre lang wieder sowas, wo die nur die Hamburger mitkriegen im Prinzip, was er da gerade genau macht.
Er wünscht sich das natürlich anders, aber es ist halt so.
Ja.
Ne? Also wir sind quasi Lokalphänomen ist schon Quatsch, aber wir haben in Hamburg einen großen Fokus.
Ja.
Aber wir können im Rest des Landes auch spielen. Man nimmt uns gerne ab und zu mal auf. Aber wir sind glücklicherweise, dieses Abtauchen, das ist wichtig, immer wieder quasi die Scholle zu verlassen, zu flüchten oder abzutauchen und sich quasi absent zu machen.
Ja, weil dann im Endeffekt der ganz große Erfolg, also dann eben nicht nur aus dem Ruhr von der Bravo einmal rausgucken, sondern da über Monate auf der Titelseite stattfinden, das muss ja auch irgendwie scheiße sein. Also ohne, dass man sich jetzt das als Ausrede so bastelt.
Nee. Also das war nicht mein definitives Ziel, dass ich jetzt wirklich das Bravo-Cover hintereinander 10-mal ziere. Ja. Denn die Künstler, die in der Bravo damals waren, die haben mich alle 0,0 interessiert. Aber es war ein Vehikel damals mit der Hoffnung, an ein etwas größeres Publikum ranzukommen als das Standard-Indie-Publikum, das es ja auch in den 80er Jahren schon gab. Was aber auch nicht richtig geklappt hat.
God bless, sage ich an dieser Stelle. Wir hören jetzt nochmal ein Lied von der neuen Platte. Und zwar hören wir jetzt hier die FSK-Nummer Was kostet die Welt in der großen Orchester-Variante. Dann quatschen wir noch ein bisschen weiter und wir verlosen auch noch Tickets für die Show heute Abend. Rocco Schamoni und L'Orchestre Mirage mit Was kostet die Welt? Ein Stück, das Rocco Schamoni als Vergessenes bezeichnet im Titel seiner aktuellen LP von FSK. Melden sich denn eigentlich auch Leute aus den Originalbands und beschimpfen dich für die oder freuen sich über die neuen Varianten ihrer alten Songs?
Also FSK haben sich schon gemeldet und haben total genervt, moniert, warum sie nicht endlich ihre 5 Belegexemplare haben.
Typisch Punk.
Peinlicherweise muss ich eingestehen, dass sie noch nicht versendet wurden.
Ja.
Sind jetzt rausgesendet worden und Reaktionen von den anderen Bands bis jetzt nicht. Ehrlich gesagt müssen wir jetzt alle erstmal bemustern. Die haben teilweise das noch gar nicht mitbekommen. Ja. Also dass Manfred Krug jetzt wüsste, dass es eine Platte mit einem Song von ihm gibt, das kann ich mir nicht
vorstellen. Ja, weiß ich auch nicht.
Und Hildegard Knef glaube ich auch nicht.
Hildegard Knef wird das nicht mehr mitbekommen, so richtig. Nee. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hast du kürzlich gesagt, dass du den Fraktus-Film, den du mit den Kollegen vom Studio Braun gedreht hast, dass du den gerne in diese Fernsehserie umwandeln würdest, wenn sich denn jemand fände, der mutig genug ist, um das zu machen. Warum traut sich denn niemand, so ein Projekt in die TV-Landschaft zu holen? Oder auch überhaupt mit den ganzen Freaks aus dem Studio Braun oder so mal wieder was zu machen? Ich würde mich ja total darüber freuen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute auch, die das sofort einschalten und binge-watchen würden, wie man das ja heutzutage so macht.
Binge-watchen?
Binge-watchen. Das ist, wenn man eine ganze Staffel durchguckt.
Okay. Binge-watchen, okay. Also ich kann es dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Also ich warte auf diesen Moment seit Jahren. Jetzt ist es schon fast vorbei, weil wir gehen jetzt ja auch in die frühen 40er rein langsam. Ich weiß es nicht. Also wir gelten nicht als unhandelbar. Wir tauchen auf zu Drehs, wir arbeiten fleißig. Wir liefern ab, der Film ist sehr gut angekommen, angeblich laut Spiegel lustig ist der Film des Jahres. Es gab bis jetzt sehr zarte Interessensbekundungen vom WDR, die aber auch nicht richtig weiter zu irgendwas geführt haben. Ja. Also ich wundere mich.
Ja, ich bin stehen da. Auch.
Wir wären bereit, aber es gibt niemanden, der so richtig den Mut hat zu sagen, vielleicht sind wir denen doch zu weird oder zu irre oder zu abgedreht oder so.
Wenn ich jetzt davon ausgehen könnte, dass Entscheidungsträger aus dem Film- und Fernsehbereich einen Flux auf M hören würden, würde ich ja jetzt was sagen, aber ich nehme mal an, die hängen gerade woanders ab.
Exakt.
Du hast in dem Lauf deiner Karriere schon des Öfteren von Ermüdungserscheinungen gesprochen, wenn du über das Musikbusiness oder vielleicht auch über das Theaterbusiness sprichst. Bist du jetzt vielleicht trotzdem froh, dass das Schicksal dich nochmal auf Tour getreten hat, quasi mit diesem Projekt gerade? Denn ich habe auch ein Interview von dir gehört vor ein paar Tagen, in dem du einem Kollegen vom Deutschlandfunk erzählt hast, dass die B.B. King-Doku, der ja kürzlich verstorbene Künstler, der war ja super fleißig, dass die dich eigentlich dazu inspiriert hat, doch noch mehr zu machen und eben nicht Ermüdungserscheinungen durchschimmern zu lassen.
Ja, man muss bei B.B. King wirklich wissen, dass der wirklich original 365 Mal im Jahr aufgetreten ist. Muss ich mir vorstellen, wirklich ernsthaft jeden Tag. Ja. An manchen Tagen zweimal. Also das werde ich in meinem Leben niemals schaffen. Und bis vor 10 Jahren wollte ich eigentlich, wenn es geht, irgendwie unter 40 Mal im Jahr auftreten. Das ist aber, da kannst du dich nicht drauf ausmachen. Du musst dir so aussuchen, entweder gehst du diesen schwierigen Weg und dann musst du dann auch ein bisschen öfter dich mal zeigen oder aber du suchst dir einen anderen Job. Und ich muss mir das jetzt gerade mal überlegen, ob ich nicht vielleicht doch wieder ernsthaft zurückgehe ins Töpferhandwerk.
Genau, das Töpfern, das habe ich nämlich auch gehört, dass du das als Jugendlicher, glaube ich sogar, das war eine deiner ersten abgeschlossenen Ausbildungen, war dann im Prinzip die Ausbildung zum Töpferer.
Ja,
wenn man das so sagt.
Töpferer kann man zwar nicht sagen, aber heute ja.
Und ist das so, dass du jetzt das wirklich wiederentdeckt hast und zu Hause Ich hörte von Fliesen, die aussehen wie Pestbeulen.
Ja, ich mache Fliesen. Das bringt wirklich Spaß. Das füllt mich gerade aus. Ja. Ich mache sehr sonderbare, einzigartige Fliesen, die es so in der Form nicht gibt. Die deutsche Fliesenlandschaft ist ungefähr so, liegt so brach und danieder wie die Hamburger Radiolandschaft. Ja. Da gibt es einfach nichts. Und insofern habe ich mir gedacht, das ist ein Feld, in dem kannst du richtig aufräumen.
Ja. Ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, weil ich bin ja auch mit einem Job konfrontiert, am Ende, von dem du am Ende des Tages nichts hast. Also eine Live-Sendung, die ist einfach puff, ja. Die ist weg, ja. Am Ende des Tages. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es einen erfüllen kann, mit den Händen zu arbeiten und am Ende des Arbeitstages wirklich was in denselben zu halten und zu sagen, guck mal hier. Wieder 10 Fliesen.
Ja, das ist tatsächlich ernsthaft deswegen gut, weil es kontemplativ ist. Es beruhigt dich komplett, es erdet dich halt. Und das Entscheidende ist, dass diese Arbeit, diese Objekte, die du davon über hast, die bleiben 10.000 Jahre danach erhalten. Die gehen nicht kaputt, die bleiben für immer.
Ja.
Also nicht, dass ich mich dadurch unsterblich machen wollte, aber ich finde das sehr beruhigend, diese Idee, dass man Alltagsgebrauchsgegenstände macht, die eine Haltbarkeit haben, die länger ist als die zum Beispiel einer selbstgebrannten CD.
Ja. Viele Künstler jammen ja, um sich zu inspirieren. Ich habe jetzt gehört, beim Studio Braun wird gejammert und nicht gejammt.
Exakt.
Um sich zu inspirieren. Wie sieht es da im Moment aus? Gibt es da Pläne für eine erneute gemeinsame Arbeit? Oder was passiert überhaupt jetzt als nächstes bei dir? Du bist ja in Tausendsasa in vielen Feldern unterwegs. An was arbeitest du gerade?
Von Studio Braun gibt es im September einen riesengroßen Almanach, der gesammelte Werke Studio Braun, die letzten 20 Jahre, der ist wirklich so Telefonbuch groß und wird bei Tolke mit Haffmann erscheinen, aus Berlin ein Verlag. Dann gehen wir damit auf Tournee und dann kommt im Anschluss fast nahtlos, 2 Monate später, die neue Fraktus-CD mit einer riesengroßen Tournee durch die etwas größeren Hallen.
Yes.
Und also es gibt, Herbst steht komplett im Zeichen dieser Projekte.
Sehr schön.
Studio Braun und Fraktus.
Die Erfinder des Techno sind wieder unterwegs.
Kann man so sagen.
Da freue ich mich. Vielleicht noch eine Frage abschließend zum, es gibt so viele Themen, die man wieder sprechen muss, zum Pudel. Was ist denn, gibt's denn, ist das jetzt Versteigerung, Zwangsversteigerung stand vor der Tür im April, Mai, ist das immer noch so?
Die Termine sind nicht gesetzt, die Termine kriegt man vom Gericht irgendwann zugeschickt und wir wissen nicht, wann es sein wird. Das kann im Herbst passieren, das kann im nächsten Frühjahr passieren. Ich vermute, dass es im Herbst irgendwann soweit ist und
gibt es da noch Pläne, sich da zu beteiligen und das dann doch wieder selbst zu kaufen oder ist das mittlerweile auch...
Nee, wir werden darüber nachdenken müssen, ob wir welche Wege es gibt dazu, dass wir den Laden halten können. Und wenn es die nicht gibt, dann müssen wir schauen, ob wir vielleicht jemanden finden, der das für uns machen kann oder ob wir Crowdfunding machen. Das ist noch alles nicht richtig geklärt. Wir brauchen jetzt erstmal diesen Versteigerungstermin. Dann kommt kommt jemand, ein Schätzer, der schätzt das Ganze ein, was das wert ist. Und von da aus dann müssen wir planen.
Okay, alles klar. Wenn ihr da dann unter Umständen nochmal was Neues wisst, kannst du dich ja nochmal melden.
Auf jeden Fall.
Dann können wir hier auch in Berlin die Crowd mitfunden unter Umständen. Ich glaube, es gibt ein paar Leute auch in dieser Stadt, die sich sogar um den Pudel in Hamburg gerne mitkümmern möchten. Jetzt noch eine Frage. Gibt es heute Abend einen Gast? In Hamburg gab es Gäste irgendwie noch zusätzlich. Hast du heute Abend auch einen Gast oder reichen da die Orchester Mirage?
Nee, wir hätten, zum einen hätten wir sehr, sehr gerne Christiane Rösinger von den Lessig Singers dabei gehabt. Die hat aber gerade vor einer halben Stunde abgesagt, weil sie eine Frühsommergrippe hat. Aber wir haben immerhin Axel Prahl dabei.
Ah, cool.
Und Axel singt mit uns ein paar.
Der war in Hamburg auch dabei schon,
genau.
Ne?
Und ich darf nicht verraten, welche Songs es sind, weil es sind ja Überraschungshits, aber es sind 4 sehr, sehr tolle Songs, die er mit uns eingeprobt hat und da freue ich mich auch sehr drauf.
Toll. Meine Damen und Herren, heute Abend findet ein einzigartiges Konzert statt von Rocco Schamoni und dem L'Orchestre Mirage im Heimathafen Neukölln und wir haben die letzten Tickets für diese Show, die wir jetzt hier verlosen dürfen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück und wer durchkommt, der steht auf der Gästeliste für Rocco Schamoni und das L'Orchestre Mirage heute Abend im Heimathafen Neukölln. Das L'Orchestre Mirage sind 2 Artikel. Ist mir gerade aufgefallen, aber ist ja egal.
Das ist richtig, aber ich bin froh, dass du das nicht wenigstens, also es gab viele Redakteure, die haben es dann Orchester Mirage genannt.
Oh, wow.
Und da warst du schon viel, viel näher dran.
Super, das nehme ich als Kompliment mit nach Hause. Rocco Schamoni, vielen Dank fürs kurze Gespräch
ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald, danke.
Tschüss.
Ciao.